Ich liebe dich. Das ist ein bedeutungsvoller Satz, ein Satz, der hoffentlich ganz oft in dieser Welt gehört wird. Auch ein Satz, der sehr leicht gesagt ist. Was dieser Satz wert ist und ob er überhaupt was wert ist, das zeigt sich aber erst, wenn dieser Satz verbunden ist auch mit einem bestimmten Verhalten. Ich kann ja viel sagen, ich liebe dich. Aber wenn ich es nicht auch mit meinem Verhalten unter Beweis stelle, dann ist dieser Satz nichts wert. Einige Menschen werden richtig kreativ, um dem Partner ihre Liebe zu beweisen. Ich habe mal gegoogelt und ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die fand ich super. Da ist ein 20-Jähriger, der liebt seine Freundin so sehr, dass er bereit ist, sich für seine Freundin zu verkleiden. Denn diese Freundin hat Prüfungsangst und da steht eine wichtige Prüfung bevor und der Freund, der entscheidet sich nun, sich als seine Freundin zu verkleiden, Perücke aufzusetzen, sich zu schminken, Rock anzuziehen und ging jetzt nun als verkleidete Freundin in diese Prüfung. Leider wurde er erwischt und die Freundin musste die Prüfung nachzahlen, er musste 1.900 € Strafe zahlen. Also die Idee war nicht so gut, aber die Kreativität und dieser Liebesbeweis, der zählt was, würde ich sagen. Also da ist jemand kreativ geworden, seiner Freundin zu zeigen, das, was ich dir sage, dass ich dich liebe, das zeige ich dir auch mit meinen Taten. Wir haben ja bald Valentinstag, vielleicht ein Moment, wo wir alle mal ganz neu überlegen, wie wir unserem Partner oder den Menschen, die wir lieben, ganz neu unsere Liebe auch unter Beweis stellen können. Gott liebt uns. Das spricht er uns auch zu. Er sagt dir, ich liebe dich. Aber er sagt nicht nur, ich liebe dich, sondern Gott beweist es durch seine Taten. Und Gott hat den höchsten Liebesbeweis gebracht, den man geben kann. Ich möchte uns einmal den Predigttext für heute im Zusammenhang lesen. Den habe ich noch nicht auf Folie, aber der wird dann nacheinander dann in einzelnen Versen gezeigt. Der Predigttext für heute steht in 1. Johannes 2, Vers 28. Bis 1. Johannes 3, Vers 6. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiedergeburt, bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ein spannender und herausfordernder Bibeltext, weil das Zentrum dieses Bibeltextes ist erstmal die Liebe Gottes. Die handelnde Liebe Gottes, die uns so sehr liebt, dass sie bereit war, alles für uns zu tun. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, indem Gott sein Wertvollstes für uns gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Dazu hat er seinen Sohn gegeben, der am Kreuz für uns gestorben ist. Nämlich um uns von unserer Schuld zu befreien, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Für einige Menschen ist dieser Liebesbeweis völlig verrückt. In 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist sie eine Gotteskraft. Wenn man sich das so anhört und sagt, meine Schuld braucht ein Opfer, ein Todesopfer, dann ist erstmal nüchtern menschlich, das ist doch verrückt, das ist doch bekloppt, könnte man sagen. Aber wenn man verstanden hat, wer Jesus Christus ist, wenn man dieses Opfer durchdrungen hat, wenn Jesus Christus sich uns selbst offenbart und wir plötzlich verstehen, ja, da ist eine Schuld in mir, die wiegt so schwer, dass ich jemanden brauche, der mich davon erlöst, dann erkennt man in dieser Botschaft vom Kreuz steht eine Kraft. Und diese Kraft tut nichts weniger, als uns zu erretten und uns ewiges Leben zu schenken. Was für eine Liebe hat uns Gott da erwiesen? Wir sind ja mitten in der Predigtreihe, wo wir uns mit unserem ersten Wert beschäftigen, nämlich wir lieben Gott. Und dieser Wert geht zurück auf das größte Gebot. Jesus wurde mal gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, wir dürfen in diesem Gebot keine Regel verstehen. Nichts, was Gott uns auferlegt, kein Befehl. Gott befiehlt dir jetzt und jetzt musst du ihn lieben. Nein, es ist wichtig, dass wir erkennen, das ist ein Wert und eine Antwort. Es ist etwas, das Gott uns schenkt. Wir dürfen mit Gott in einer Liebesbeziehung leben. Und wer verstanden hat, was es bedeutet, Christ zu sein, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, der wird verstehen, dass dieses Gebot nicht irgendein Befehl ist, sondern das größte Geschenk, das Gott uns macht. Letzten Sonntag haben wir uns mit dem ersten Teil dieses Gebots beschäftigt, nämlich wir lieben Gott mit ganzem Herzen. Und wir haben entdeckt, dass ein und vielleicht der beste Ausdruck ist, diese Herzensliebe auszudrücken, die Anbetung ist. Also dieses mit eigenen Worten, mit eigener Lippe und mit Liedern die Größe Gottes zu preisen und ihm auszudrücken, was man für ihn empfindet. Mit Gebeten, mit Liedern. Aber, und jetzt kommen wir zum Zweiten, wir können den ganzen Tag Gott mit Gebeten und mit Liedern anbeten. Aber was diese Liebesbekundungen am Ende wert sind, das zeigt sich an unserem Verhalten, an unseren Taten, an unserem Lebensstil. Jakobus hat mal ganz klar und hart gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn wir nur glauben, an Jesus glauben und es irgendwie auch feiern, dass wir seine Kinder sind und das auch immer wieder in unseren Liedern bekunden, aber es drückt sich nicht in unserem Leben aus, dann ist dieser Glaube und auch diese Anbetung nichts wert. Darum soll es heute gehen. Wir lieben Gott mit ganzer Seele. Wir haben ja zu diesem Wert einen Leitsatz formuliert. Ich lese ihn nochmal vor. Gott zeigt uns durch Jesus seine Liebe. Das haben wir gerade gehört. Er gab seinen Sohn für uns, damit wir mit ihm leben können. Wir lieben Gott, indem wir ihn anbeten, mit ihm leben und ihn immer besser kennenlernen. Heute geht es also darum, Gott zu lieben mit ganzer Seele. Und wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Seele ist. Ja, die Seele ist vielleicht das, was ewig lebt und der Körper stirbt, aber zum Glück lebt die Seele ewig. Wenn man sich anguckt, was das biblische Verständnis von Seele ist, dann merken wir schnell, dass das Verständnis von Seele viel weiter reicht, als da irgendwo in uns drin ist eine Seele. Ja, und es gibt ja sogar Leute, die haben herausgefunden, dass wenn man stirbt, dass dann irgendwie man ein bestimmtes Grammzahl leichter wird. Das heißt, diese Grammzahl, das muss dann ja die Seele sein, die vom Körper weggegangen ist. Aber wenn man in die Bibel schaut, merkt man, Seele ist ein viel breiterer Begriff. Ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf, da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also der Mensch ist eine lebendige Seele. Das hebräische Wort für Seele ist Nefesh und das bedeutet so etwas wie Kehle oder Schlund, also damit ist vielleicht die Luftröhre gemeint. Also damit abgeleitet irgendwie diese Verbindung von Seele und Atmen, Seele, Sprechen, Kommunikation, das hängt irgendwie zusammen. Letztlich könnte man sagen, die Seele ist das, was uns Menschen ausmacht. Unsere Persönlichkeit, unser Charakter und damit verbunden dann auch unser Reden und unser Handeln. Die Liebe mit ganzer Seele zeigt sich also an unserem Lebensstil, an unserem Verhalten, an der Art und Weise, wie wir lieben, wie wir leben und wie wir lieben. Deswegen haben wir formuliert, wir lieben Gott, indem wir mit ihm leben. Und das bedeutet ja nichts anderes, als wir lieben Gott, indem wir uns von ihm leiten lassen, indem wir ihm folgen, indem wir immer wieder nach seinem Willen fragen, indem wir Jesus ähnlicher werden und seinen Willen tun. In Johannes 15, in den Versen 9 bis 10, da lesen wir: Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Ein ganz einfacher Satz. Wenn du Gott liebst, wenn du in seiner Liebe bleibst, dann hältst du seine Gebote. Es geht also, indem ich liebe Gott mit ganzer Seele, um die Frage, tue ich Gottes Willen? Lerne ich seinen Willen zu tun? In unserem Predigttext für heute lesen wir, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. Aber das bedeutet jetzt auch, dass wir das Leben als Kinder Gottes gestalten dürfen und gestalten sollen. Und in diesem Text werden uns drei Gründe gegeben, warum es wichtig ist, dass wir als Kinder Gottes mit ihm leben und ein Leben zu seiner Ehre führen. Und der erste Grund, der uns gegeben wird, ist, wir leben mit Jesus, führen ein Leben zu seiner Ehre, weil Jesus wiederkommt. In 1. Johannes 2, Vers 28, da heißt es: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann steht dann, wenn du vor Jesus bist, nicht die Frage, bist du gerettet oder nicht. Ja, du kannst dir sicher sein, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus Christus gesagt hast und seine Vergebung empfangen hast, da bist du Kind Gottes geworden. Dein Name wurde ins Buch des Lebens geschrieben und nichts kann das mehr ändern. Hat Gott versprochen, dass uns nichts, überhaupt gar nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Es geht also nicht um die Frage, ob du gerettet bist oder nicht. Es geht um die Frage, ob, wenn Jesus wiederkommt, ob du dann mit offenem Herzen und froh zu Jesus laufen kannst und sagen kannst, endlich kann ich Gemeinschaft mit dir haben, oder ob du dich schämen wirst, weil du zwar an Jesus geglaubt hast, aber nicht wirklich mit ihm gelebt hast. Ich musste im Nachdenken über dieses Schämen an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus da erzählt, die kann man auch als eine Geschichte von uns Menschen allgemein und unserer Beziehung zu Gott verstehen. Gott hat uns in seiner Liebe geschaffen und unsere Bestimmung von Anfang an war es, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Aber wie dieser eine Sohn von diesem Mann, von dem Jesus erzählt, sich entschieden hat, ohne seinen Vater zu leben, so haben sich die Menschen auch entschieden, ohne Gott zu leben. Und das ist also dieser reiche Mann, der hat zwei Söhne und der eine Sohn, der möchte sein Erbe ausbezahlt bekommen. Eine absolute Frechheit eigentlich, zu sagen, ich kann nicht warten, bis du tot bist. Gib mir jetzt schon das Geld, das mir zusteht. Aus irgendeinem Grund lässt sich der Vater drauf ein und es dauert nicht lange, dann nimmt der Sohn das ganze Geld, macht Reis aus, lebt in Saus und Braus, verprasst das ganze Geld, genießt die Freuden der Welt und des Lebens, bis das Geld verbraucht ist. Und dann kommt auch noch eine Hungersnot und plötzlich geht es diesem Sohn gar nicht mehr gut. Er landet in der Gosse, er haust sogar unter den Schweinen, die Tiere, die aus biblischer Sicht unrein sind. Und dort hockt er im Dreck und erkennt, er hat einen Fehler gemacht. Und beschließt, zu seinem Vater zurückzukehren und um Gnade zu bitten. Denn er weiß, sein Vater ist ein guter Herr. Er hat nicht die Erwartung, wie der Sohn seines Vaters sein zu können, das hat er verwirkt, aber vielleicht kann er wenigstens als Tagelöhner, als Arbeiter bei seinem Vater arbeiten, damit er nicht mehr in den Dreck bei den Schweinen sitzen muss, sondern wenigstens vernünftige Arbeit hat. Vielleicht ist sein Vater ihm gnädig. Und so kehrt der verlorene Sohn voller Unsicherheit, voller Scham, vorsichtiger Hoffnung zu seinem Vater zurück. Wie wird sein Vater wohl reagieren? Klar, er wird sich einiges anhören müssen. Vielleicht muss er sich dann die Schelte von seinem Vater abholen. Aber am Ende wird er hoffentlich gnädig sein. Aber was tut der Vater? Er sieht seinen Sohn, fällt ihm in die Arme, freut sich, veranstaltet ein Fest und nimmt ihn wieder als sein Sohn bei ihm auf, holt ihn zurück in seiner Familie und sagt, nein, du bist jetzt wieder mein Sohn, du bist mein Erbe und wir fangen wieder von vorne an. Das ist Gottes Geschichte mit uns. Er hat uns zurück zu sich geholt, als wir erkannten, dass wir in unserer Sünde verloren sind und mit ehrlicher Reue zu ihm gekommen sind, haben wir erlebt, wie Gott gesagt hat, ich bin dir gnädig und ich schenke dir ein neues Leben. Komm, wir fangen neu an. Und ich habe diese Geschichte dann weiter gedacht und habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn dieser Sohn sich jetzt entscheidet, das Gleiche nochmal zu machen? Würde das überhaupt passieren? Was glaubt ihr, würde der verlorene Sohn wieder so eine Entscheidung treffen, nach einigen Jahren vielleicht sagen, oh, irgendwie ist das ein Leben bei meinem Vater doch nicht so klasse, gib mir doch wieder mein Erbe, lass mich nochmal so leben. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Sohn das Gleiche nochmal versucht? Ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube es nicht. Aber wenn er es doch täte und dann wieder aus der Gosse zu seinem Vater zurückkehren müsste, die Scham, die wäre um ein Vielfaches höher als beim ersten Mal. Gott hat sich unsere Rettung alles kosten lassen. Er hat sein Wertvollstes, seinen Sohn Jesus Christus, am Kreuz für uns sterben lassen. Und ob wir dieses Opfer wertschätzen, das zeigt sich in unserem Leben. Stell dir vor, eines Tages kommt Jesus Christus wirklich wieder und er wird wiederkommen. Und dann sagt er dir, du weißt doch, was ich für dich getan habe. Du weißt doch, was es mich gekostet hat, dich zu retten. Und du bist doch voller Reue zu mir umgekehrt, weil du das verstanden hast. Warum hast du dann so gelebt, als würde dir das Kreuz überhaupt nichts bedeuten? Ich hätte keine Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, das ist genau die Scham, von der Johannes hier spricht. Dass wenn Jesus Christus wiederkommt, und uns dann nochmal ganz anders deutlich wird, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Und wenn wir dann sehen werden, ja, mein Leben hat nicht die Wertschätzung ausgedrückt, die Jesus Christus verdient, dann erzeugt das Scham. Die Frage ist also, was können wir tun, damit der Moment der Wiederkunft Jesu kein Moment der Scham wird? Und noch mehr geht es nicht um Rettung, sondern um die Frage, wie begegnen wir Jesus? Einen zweiten Grund nennt Johannes, warum es wichtig ist, für ein Kind Gottes mit Jesus zu leben und für seine Ehre zu leben. Und das ist ganz einfach, dass es unsere Bestimmung ist, Jesus gleich zu sein. Es ist unsere Bestimmung, Jesus gleich zu sein. Das steht in 1. Johannes 3, in den Versen 2 und 3. Da heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Eines Tages, also wenn Jesus Christus wiederkommt, werden wir Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Und das, was hier beschrieben wird, ist, dass diese Herrlichkeit dann so sehr auf uns auch leuchten wird, uns selber so erstrahlen wird, dass diese Herrlichkeit uns verändert. Und wir anfangen, dasselbe auszustrahlen, was Jesus ausstrahlt. Und wir dann tatsächlich in irgendeiner geheimnisvollen Art und Weise ihm gleich sein werden. Und dieselbe Herrlichkeit auch in uns sein wird. Das ist das Ziel Gottes mit uns Menschen. Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen Jesus gleich sein. Und eine wichtige Frage, vielleicht eine triviale Frage, aber die Frage ist, glaube ich, doch zentral und wir sollten sie uns stellen, ist, wollen wir das eigentlich? Wollen wir das eigentlich? Mal eines Tages so erfüllt zu sein mit der Herrlichkeit Jesu, dass wir dasselbe ausstrahlen, dass die Schönheit und das Wesen Jesu uns so sehr erstrahlt, dass wir dieses Wesen anfangen, in vollkommener Weise wiederzuspiegeln. Die gute Nachricht ist, wenn wir das wollen und wenn das wirklich unser Ziel und unser Wunsch ist, unsere Hoffnung ist, auf die wir entgegengehen und die, der wir auch irgendwie, der wir entgegenstreben. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht bis seiner Wiederkunft warten müssen. Es gibt diesen bekannten Vers in 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt, dass wir die Herrlichkeit Jesu sehen wie in einem Spiegel. Und dass wir in dieses Bild, das wir da im Spiegel sehen, verwandelt werden. Jetzt schon. Es passiert schon jetzt. Und damit ist gemeint, dass Jesus kennenzulernen und mit ihm zu leben, bedeutet, dass das Wesen Jesu mehr und mehr auch uns prägt und uns verändert. Veränderung ist dann keine Kraftanstrengung. Es ist ja manchmal so der religiöse Weg eines gläubigen, frommen Menschen, zu sagen, ich strenge mich jetzt jeden Tag aufs Neue an, die Gebote Gottes zu halten. Und das kann auch dazu bewirken, dass man immer mehr Gebote hält. Aber es gibt einen viel einfacheren Weg, zu dem lädt Jesus uns ein. Und das ist einfach mit Jesus Christus Gemeinschaft haben. Beziehung mit ihm zu leben. Denn die Beziehung und die Nähe zu Jesus, die wird uns verändern. Nicht eine eigene Kraftanstrengung, sondern das, was wir mit Jesus erleben, was wir an ihm erkennen. Und die Tatsache, dass Jesus in uns dann zunimmt. Veränderung entsteht dadurch, dass wir Gemeinschaft mit Jesus suchen. Und das ist unsere Bestimmung, schon jetzt Jesus immer ähnlicher zu werden, um dann in dem Moment, wo Jesus Christus wiederkommt, es in vollkommener Weise zu erleben. Wollen wir das? Das ist eine entscheidende Frage. Einen dritten Grund nennt Johannes, warum es absolut wichtig ist, dass wir mit Jesus leben und ein Leben zur Ehre Jesu führen. Und das ist, weil Sünde nicht zu einem Kind Gottes passt. Sünde und Kind Gottes widersprechen sich. 1. Johannes 3, die Verse 4 bis 6. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Dieser sechste Vers, der macht auf schmerzhafte Weise deutlich, Kind sein und Sünde tun, das schließt sich gegenseitig aus. Wer Kind Gottes ist und Sünde tut, der tut etwas extrem Widersprüchliches. Das passt nicht zusammen. Das ist wie zwei Pole eines Magneten, die sich abstoßen. Ja, Kind Gottes sein und Sünde, das stößt sich ab. Das kann nicht zusammengehen. Vers 4 erklärt uns, was mit Sünde gemeint ist. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Gott hat uns ein Gesetz, hat uns Gebote gegeben, und wer sich dem Willen Gottes widersetzt, der sündigt. Wer sich dem Willen Gottes widersetzt, der sündigt. Kind Gottes sein und Sünde schließt sich aus. Das ist schmerzhaft, aber trotzdem logisch. Man kann nicht sagen, ich liebe Gott und gleichzeitig Gottes Gebote verachten. Stell dir vor, ein Mann würde zu seiner Frau sagen, ich liebe dich, aber es kümmert mich überhaupt nicht, was dir wichtig ist. Ich liebe dich, aber mit deinem Charakter komme ich überhaupt nicht klar. Ich liebe dich, aber ich erwarte nicht, aber erwarte bitte nicht, dass ich mich um dich bemühe. Wenn ein Mann zu seiner Frau das sagen würde, dann müsste man ihm als Seelsorger sagen, du hast vielleicht dich in schöne Erlebnisse mit deiner Frau verliebt, aber du bist weit davon entfernt, deine Frau wirklich zu lieben. Gott zu lieben bedeutet auch, das zu lieben, was er liebt. Gott zu lieben bedeutet, dass uns das wichtig ist, was Gott wichtig ist. Gott zu lieben bedeutet, dass ich innerlich bestrebt bin, ein Leben zu führen, an dem Gott sich freut. Wer behauptet, Gott zu lieben, aber seinen Willen verachtet, der ist meilenweit davon entfernt, Gott zu lieben. Das Problem ist, es gelingt uns ja nicht immer, ne? Kind Gottes sein und sündigen, das schließt sich aus, und trotzdem fallen wir immer in diese Sünde hinein. Es ist spannend, was Johannes in 1. Johannes 1, Vers 8 sagt. Da sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, So verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Johannes sagt, jeder hat Sünde in sich. Und keiner sollte auf den Trichter kommen zu sagen, ich habe die Sünde vollkommen überwunden. Jesus hat die Sünde für uns überwunden und die Sünde wird uns nicht mehr zur Last gelegt. Aber das heißt nicht, dass es irgendeiner von uns geschafft hat, nicht mehr zu sündigen. Heißt das denn nun, dass wir nicht mehr zu Gott gehören? Dass wir zu ihm gar nicht gehören können, weil sich Kind Gottes seinen Sündigen gegenseitig ausschließt? Auf die Idee könnte man ja kommen, wenn es heißt, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ich glaube, es geht hier nicht um die Tatsache, dass wir immer wieder in Sünde fallen und Dinge tun, die Gott nicht gefallen, sondern hier geht es um beständiges Sündigen, um das bewusste Festhalten an Lebensweisen, von denen wir ganz genau wissen, dass sie Gott nicht gefallen. Wer ein Kind Gottes ist, der hat es auf dem Herzen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Auch wenn man damit leben muss, dass es einem nicht gelingt. In 1. Johannes 1, Vers 9, da wird uns eine Einladung ausgesprochen. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen verstehen, dass sich Kind Gottes und Sündigen gegenseitig ausschließt. Das passt nicht zusammen. Und immer wenn wir sündigen, dann merkt ein Kind Gottes auch irgendwie, es ist nichts, was mich erstens glücklich macht, es ist nichts, was mich erfüllt. Und ich habe innerlich dieses Gespür dafür, dass es falsch ist. Und es stört mich. Und wenn es dann passiert, dann ist Gottes Einladung, kehr um zu mir, bekenn, was du falsch gemacht hast und ich werde dir vergeben. Aber wenn du das nicht tust, wenn du sagst, ja, ich weiß, es ist für Gott falsch, aber mir ist es wichtiger, das weiterzutun, ich bin ja zum Glück Gottes Kind, ja, vielleicht hast du dann Jesus wirklich noch nicht richtig erkannt. Denn je mehr wir Gott erkennen, desto mehr wird auch in uns der Wille wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Gott zu lieben mit ganzer Seele bedeutet, danach zu streben, Jesus Christus ähnlicher zu werden, sein Willen zu tun und so ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl erinnert uns daran, was Jesus Christus für uns getan hat. Was Jesus sich hat kosten lassen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Jesus hat nichts Geringeres getan, als sein Leben für uns zu geben und sein Blut für uns zu vergießen. Wir dürfen das neu auf uns wirken lassen und es neu wertschätzen, was Jesus Christus da für uns getan hat. Aber das Abendmahl ist auch eine Gelegenheit, mal zu gucken, was führe ich eigentlich für ein Leben? Ist mein Leben, das das Opfer am Kreuz wertschätzt? Oder gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich mich ganz bewusst dem Willen Gottes widersetze? Ich glaube, dass das Kreuz Kraft hat. Und das ist nicht nur die Kraft, uns zu retten und uns zu Kindern Gottes zu machen, sondern das Kreuz hat auch die Kraft, uns zu verändern. Und umzukehren und Sünde zu bekennen, bedeutet, dass Jesus uns die Schuld wegnimmt. Aber ich habe das feste Vertrauen darauf, dass wenn wir Gott unsere Schuld bekennen, dass er uns dann auch die Kraft schenkt, ohne diese Sünde zu leben. Und vielleicht nutzen wir diese Zeit des Abendmahls heute ganz bewusst, um zu sagen, wo gibt es in meinem Leben Dinge, von denen ich mich verabschieden darf, weil Jesus mein Herr ist und ich nicht mehr mein eigener Herr sein brauche. Und vielleicht bekommst du Mut, mal ganz konkret eine Entscheidung zu treffen, wo du wärst, ja, hier ist ein Bereich in meinem Leben, ich weiß eigentlich ganz genau, dass es verkehrt ist, einfach mal zu sagen, ja, heute lege ich das ab, heute bringe ich das Gott, im Vertrauen darauf, dass er mir die Kraft schenkt, neu zu leben.